Heute möchte ich ein ganz interessantes Thema aufrollen. Ich möchte über Zweifel im Krishna-Bewusstsein sprechen. Und sie versuchen natürlich zu lösen. Gut, aber wir werden jetzt mal beginnen. Dadiya Tulasi Vaishnava Tura Bhagavata Tadiya Tulasi Vaishnava Mathura Bhagavata E Chandra Sevaya Krishna Bhimata E Chandra Sevaya Krishna Bhimata Tadiya Tulasi Vaishnava Mathura Bhagavata Tadiya Tulasi Vaishnava Madhura Bhagavata E Chandra Sevahaya Krishna Bhimata E Chandra Seva Vaishnava Krishna Bhimata Tadiya Tulasi Vaishnava Mathura Bhagavata Tadiya Tulasi Vaishnava Mathura Yavata e chandra sevahaya krishnera bhimata e chandra sevahaya krishna bhimata Tadiya, mit dem Herrn in Beziehung stehen. Tulasi, Tulasi Blätter, Vaishnava, Gottgeweihte. Mathura, der Geburtsort Sri Krishnas. Bhagavata, Srimad Bhagavatam. E Chandra, von diesen vier. Seva, der Dienst. Heuer ist Krishnera Abhimata, der Wunsch Krishnas. Dies ist ein Schlüssel. Es heißt, wenn man Krishna erlangen möchte, soll man sich an die Persönlichkeiten wenden, die Krishna sehr lieb sind. Und hier werden diese Persönlichkeiten aufgezählt. Das heißt hier, Tadiya bedeutet Tulasi-Blätter, die geweihten Krishnas. Der Geburtsort Krishnas, Mathura, sowie die vedische Schrift Srimad Bhagavatam. Krishna ist sehr bestrebt zu sehen, dass seine Geweihten der Tulasi-Pflanze, den Vaishnavas, Mathura und auch dem Bhagavatam dienen. Nach dem Punkt 26, Meditation, lautet der 27. der Tulasi-Pflanze dienen, den Vaishnavas dienen, in Mathura, dem Geburtsort Sri Krishnas leben und regelmäßig das Srimad Bhagavatam lesen. Heißt es noch dazu, man sollte mit Gott geweihten Gemeinschaft haben, den heiligen Namen des Herrn chanten, aus dem Srimad Bhagavatam hören, in Mathura wohnen und mit Glauben und Ehrfurcht die Bildgestalt verehren. Von allen Prinzipien des hingebungsvollen Dienstes sind diese fünf die allerbesten. Selbst ein geringes Befolgen dieser fünf Punkte erweckt Liebe zu Krishna. Erläuterung. Srila Bhaktivinoda Thakur führt aus, dass es bis zu diesem Punkt, dem Ablegen besonderer Gelübde im Monat Kartik, 35 Prinzipien gibt. Oh ja, man soll also besondere Gelübde im Kartik-Vrata ablegen, zur Kartik-Zeit, die kommt jetzt bald. Zu diesen 35 Punkten werden noch vier weitere hinzugefügt, nämlich das Anbringen von Tilak an den verschiedenen Körperstellen, das Schreiben der Namen des Herrn auf den ganzen Körper. Manche Devotees haben so ein Hare Krishna Stempel, das ist aufs Holz, und die drücken sich überall so die Namen des Herrn hin und werden ganz krishnarisiert an ihrem Body. Das Annehmen der Gelande der Bildgestalt, auch sehr wichtig, und das Entgegennehmen von Charanamrita. Diese vier Punkte sind bei Kaviraj Goswami in Archana, der Verehrung der Bildgestalt, mit eingeschlossen. Obwohl diese Punkte hier nicht erwähnt werden, sollten sie zu den vorangegangenen 35 Punkten hinzugefügt werden. Somit beträgt die Gesamtzahl 39. Ziemlich technisch. Zu diesen 39 sollten noch weitere 5 hinzugefügt werden. Gemeinschaft mit Gott geweihten, das Chanten des Hare Krishna Mahamantra, das regelmäßige Lesen aus dem Srimad Bhagavatam, das Wohnen in Mathura, dem Geburtsort Krishnas, und die Verehrung der Bildgestalt mit Glauben und Ehrfurcht. Mit diesen 5 ergeben die 39 Punkte insgesamt 44. Wenn wir die zuvor behandelten 20 Punkte, sorry, ihr wisst ja alle nicht, was diese Ziffern bedeuten, also wie, was ist jetzt wie viel 2? Ich will mal hier über diese. Yes. Die Verherrlichung dieser 5 Punkte, nämlich Gemeinschaft mit Gott geweihten, Chanten der heiligen Namen, Lesen aus dem Srimad Bhagavatam, Wohnen am heiligen Ort und Verehren der Bildgestalt, dient dazu, die vollkommene Überlegenheit dieser 5 Tätigkeiten im hingebungsvollen Dienst deutlich zu machen. Die 64 Punkte im hingebungsvollen Dienst schließen sämtliche Tätigkeiten des Körpers, des Geistes und der Sinne mit ein. Somit beschäftigen einen die 64 Punkte in jeder Hinsicht im hingebungsvollen Dienst. In den Texten, die wir eben gehabt haben. Und ich muss mich bei euch ganz kräftig entschuldigen. Ich habe euch praktisch, ohne dass ihr den Zusammenhang, in dem der heutige Vers steht, kennt, einfach in ein Thema hineingestürzt. Pum. Und es ist wahrscheinlich für manche schwierig geworden, zu schwimmen in diesem Thema. Also sich auszukennen und zu sehen, wo bin ich jetzt und wie habe ich das einzuordnen. Es geht hier in dem Text um 64 Prinzipien, die uns helfen können, unser Krishna-Bewusstsein zum Erwecken zu bringen. Das Sanskrit-Wort für Krishna-Bewusstsein ist Krishna-Bhavanamrita, der Amrita, der Nektar der Bhavas, der Gefühle für Krishna. Wir waren jetzt vor einiger Zeit, vor einer Woche oder 2 Wochen am Schwarzen Meer eingeladen und haben dort mit 4000 Devotees, stelle ich das mal vor, gechantet. Ramananda, das wäre was für dich gewesen, und zum Medanga spielen. Also, es waren aber nicht einfach, es waren nicht Schweizer Devotees, es waren russische Devotees. Da ist ein ganz entscheidender Unterschied da. Die Schweizer, die russischen Devotees gehen unglaublich mit ihren Gefühlen ins Krishna-Bewusstsein. Also die weinen beim Kirtan. Beim ersten Hare Krishna-Mantra fliegen die Arme in die Luft. Und viele davon sind ja über Strecken von manchmal 3000 Kilometer von Vladi-Sibirien, super kalt, zum Schwarzen Meer runtergepilgert. Also sind jetzt natürlich da und treffen endlich Devotees, von denen sie bisher nur in den Büchern gelesen haben. Und natürlich gehen die sehr mit Emotionen an das Thema heran. Und das ist sehr interessant. Letztlich muss man Liebe zu Krishna entwickeln, Hingabe, Dedication, nicht eine Begierde, und all das sind Qualitäten, die im Bereich der Emotion stattfinden, nicht so sehr in der Ratio. Bhakti hat einen philosophischen Unterbau, so dass wir eben nicht sagen wir mal, völlig von der spirituellen Wahrheit abweichen und einfach nur einer Gefühlsduselei uns hingeben. Aber letztendlich ist der Ausdruck von Bhakti ein Ausdruck von Bhava, von einem Gefühl. Nicht einem, wie Prabhupada einmal zum Jagannath-Wagen-Festival sagte, it is a feeling festival, ein Festival, wo es um Gefühle geht. Krishna kommt zurück nach Vrindavan. Ein Herz im Krishna-Bewusstsein, was nicht von spirituellen Gefühlen durchdrungen wird, wird sehr oft trocken, und trockene Herzen brechen sehr schnell. Habt ihr bestimmt schon gemerkt in eurem Leben. Da kann es zu Enttäuschung kommen, zu dem Nicht-Erfüllen von Erwartungen. Manchmal gibt es in Tempeln Unstimmigkeiten, und dann, wenn man damit dann in Kontakt kommt, und da ist einfach nicht eine höhere Dimension da, ein tiefes Erfülltsein vom Krishna-Bewusstsein, dann kann ein das stören und vielleicht das trockene Herz dann auch brechen. Das ist möglich. So im spirituellen Leben oder im Krishna-Bewusstsein ist es wichtig, diese Gefühle für Krishna, die Gefühle der Liebe für Krishna, zu erwecken. Krishna, das Kaviraj Goswami, sagt, dass diese Gefühle im Herzen gegenwärtig sind, ist also nicht, dass sie importiert werden müssten. Und er spricht davon, dass die erweckt werden. Ich möchte hier jetzt nicht so viel darüber sagen. Ich habe mich auf dieses Thema ein bisschen vorbereitet. Und es wird Gegenstand eines Seminars werden, zu dem manche von euch kommen werden. Also das Seminar da in den Bergen. Hier möchte ich nur so viel sagen. Es ist wichtig, dass unsere Gefühle für Krishna, unsere Gefühle der Liebe für Krishna geweckt werden. So bald wie möglich. So dass wir, sagen wir mal, nicht unsere trockenen Herzen durch materielle Emotionen geschmeidig machen wollen. Solange ein Mensch nichts von spirituellen Emotionen hat, er weiß, werden seine materiellen Emotionen wie Anziehung und Ablehnung, und er fühlt sich wohl oder unwohl, immer realer für ihn sein als wirklich tiefes Krishna-Bewusstsein. Es ist wichtig, dass wir spirituelle Emotionen an die Stelle unserer ganz natürlichen und menschlichen, sagen wir mal, Emotionen setzen, um wirklich reinzukommen in den Bereich der Bhakti. Heute nun möchte ich sehr gerne in meiner Abendvorlesung darüber sprechen, wie dieses Krishna-Bewusstsein im Herzen entstehen kann. Hier in den Schriften hören wir durch einen sehr genau festgelegten Prozess, den Sadhana der 64 Punkte. Ich möchte aber hier nicht auf alle 64 Punkte eingehen, sondern eine Überkategorie wählen und über zwei Dinge sprechen, die uns helfen, unser Krishna-Bewusstsein im Herzen zu erwecken. Diese zwei wichtigsten Dinge, Raghunath Chand, die uns helfen, das Krishna-Bewusstsein zu erwecken, sind erstens die Barmherzigkeit Krishnas. Ich glaube, das können wir alle verstehen, nicht? Besonders in einem Kontext, aus dem Raghunath Chand kommt und unsere Devotees wie Nirmal Kumar, Prabhu und Vrindapriya und so. Ihr wisst, ihr habt das von euren Vätern und euren Großvätern gehört. Man muss zum Tempel gehen und um die Barmherzigkeit Krishnas beten. Das ist ganz natürlich, und mich hat unsere sehr liebenswerte Familie, also gerade Nirmal Kumar und Vrindapriya, überrascht. Die haben gerade eine Pilgerfahrt gemacht, wo sie drei Tempel gesehen haben. Ich glaube, Dhradadesh, Golokadam und Numayapur in Frankreich, um den Segen der Detis zu erflehen. Das ist ganz wichtig. Das zweite wichtige Prinzip, um wirklich hereinzukommen ins Krishna-Bewusstsein, ist, dass man seine Anhaftung auf die Votis Krishnas lenkt und vergrößert. Wenn du deine Anhaftung, die ja da ist im Herzen, auf die Votis lenkst und vergrößerst, wirst du im Herzen Krishna-Bewusstsein erfahren. Das ist eine Aussage von Kavi Kanapur, der in Lord Chaitanya Mahaprabhus, auf Lord Chaitanya Mahaprabhus Bitten hin Bhakti Granthas oder Schriften über Bhakti verfasst hat. Und Kavi Kanapur stellt fest, dass es Bhakti gibt mit Nektar und Bhakti ohne Nektar. Kennst du das, Madan Mohan? Bhakti ohne Nektar? Das heißt, dass man das nur so macht aus Pflicht heraus und nicht Nektar verschwört. Und Bhakti mit Nektar, kennt ihr das? Wo man einfach inspiriert ist im Krishna-Bewusstsein. Und ich glaube, jeder von uns kennt diese beiden Bereiche von Bhakti. Bhakti mit Nektar und Bhakti ohne Nektar. Bhakti ohne Nektar ist Bhakti, wo man einfach das nur aus Pflicht tut. Oh, um Gottes Willen, muss ich wieder meine... Habe ich noch 4 Runden übrig für 16? Oh, no, ich armer Mensch. Die müssen noch irgendwie gechantet werden. Das ist Bhakti ohne Nektar. Man tut schon was für Krishna. Ich chante meine Runden. Ja, ja, kein Problem, aber... Es ist harzig. Und auf der anderen Seite hat man Bhakti mit Nektar, dass man sagt, chanten, oh, Hare Krishna, bitte beschäftige mich im Dienst, oh Radha, oh Krishna, das ist Bhakti mit Nektar. So, dieses Bhakti mit Nektar wird in erster Linie erreicht durch die Barmherzigkeit Krishnas und dadurch, dass man eben diese Anhaftung an die Devotees entwickelt. Und das hat einen ganz besonderen Zweck, dass Bhakti mit Nektar etwas ist, was uns gegeben wird, was wir uns nicht in dem Sinne erarbeiten können. Das essentielle Prinzip im Krishna-Bewusstsein sind die Segnungen. Segnungen, die uns ermächtigen. Segnungen, die uns von Devotees oder von Krishna gegeben werden. Segnungen sind so wichtig im spirituellen Leben und in unserer Kultur, dass ohne Segnung wir nicht in der Lage sind, in den Bereich von Bhakti mit Nektar Einlass zu finden. Es heißt immer so schön, Wasser fließt von oben nach unten, also von einer höheren Position, irgendwo in den Bergen, zum Tal herunter. Es fließt niemals vom Tal auf die Berge herauf. So fließen auch die Kraft, um Bhakti auszuüben. Niemals von uns zu Krishna. Krishna und die Devotees müssen uns durch ihre Segnung die Kraft geben, sodass wir Bhakti ausüben können. Wenn wir diese Segnung von Devotees kriegen und Segnung von Krishna, ist nichts unmöglich. Das heißt so schön, dass selbst ein Blinder sehen kann durch die Segnungen, ein Lama die Berge überqueren kann und ein Dummkopf ein beredeter Sprecher wird. Durch Segnung. Es gibt diesen Shloka in Bezug auf Krishna, Paramananda Madhavam, oder aber auch auf den spirituellen Meister, den Devoti Krishna. Die Segnung von Krishna oder die Segnung eines höher gestellten Vaishnavas können also einen Lahmen befähigen zu gehen, einen Blinden zu sehen und einen Einfältigen, der keine Kenntnis von den spirituellen Themen hat, der kann anfangen zu sprechen. Beredet. Also Herz fließt ihm über. In der vedischen Kultur, und darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen, sind Segnung das Ein und Alles. Krishna spricht in der Bhagavad Gita von Segnung, die man erhält, wenn man Respekt eben darbringt. Er sagt, es ist eine gewisse Entsagung für den Menschen, Respekt darzubringen. Das ist im 17. Kapitel der Gita, wo er davon spricht, von der Entsagung des Körpers. Er sagt, lerne es, Gott deinen Respekt darzubringen, den Demigods, den Brahmanas, dem spirituellen Meister und Höhergestellten wie der Vater, wie dem Vater und der Mutter. Also selbst wenn du es nicht willst, es ist eine Entsagung, dich vor dem Herrn zu verneigen, vor den Brahmanas zu vermeiden, dem spirituellen Meister und Höhergestellten wie Vater und Mutter. Ich möchte gerne über diese einzelnen Kategorien sprechen. Ich möchte zuerst mit den Eltern anfangen. In der vedischen Kultur ist es so, ich weiß nicht, ob ihr das auch noch gelernt habt, Raghunath Chand, dass man morgens den Eltern seinen Respekt darbringt, ihre Füße berührt und dann erst in den Tag hineingeht, wenn man die Segnung hat. Wir in unseren Tempeln haben diese Angewohnheit auch. Nicht alle von unseren Eltern sind spirituell auf einer entsprechenden Stufe. Aber deswegen gehen wir hin zum unseren spirituellen Vater, Srila Prabhupada, und machen morgens eine Guru Puja. Also ganz am Morgen, bevor wir in den Tag hineingehen. Weil wir die Segnung haben möchten. Wir wollen die Segnung einer großen Seele haben. Lord Chaitanya Mahaprabhu hatte ja plötzlich Sannyas angenommen und hatte seine Mutter Sachi verlassen, natürlich sehr gegen den Willen von Sachi. Und Sachi kam dann 3 Tage später, um Chaitanya Mahaprabhu als Sannyas zu erleben. Es gab keine bessere Mutter als Sachi und es gibt keine bessere Mutter als Sachi. Sachi nahm Chaitanya, ihren Sohn, auf den Schoß, der jetzt Sannyasi war, weil sie so viel mütterliche Liebe hat, und weinte und weinte. Und Chaitanya Mahaprabhu sagte, Mutter, vergib mir, dass ich diesen Schritt gemacht habe und das Haus verlassen habe. Vergib mir, ich habe es in einer plötzlichen Gefühlsanwandlung gemacht. Ich weiß, ohne deine Segnung kann ich kein Sannyasi sein. Also wenn du das jetzt nicht willst, bin ich bereit, nach Hause zurückzukehren. Aber wenn du mir deine Segnung geben willst, dann gebe mir bitte deine Segnung. Mutter Sachi sagte daraufhin, also sie wollte natürlich von sich aus, dass Chaitanya Mahaprabhu nach Hause kommt, aber als vorbildliche Mutter war ihr das Glück ihres Sohnes, wenn man so will, so wichtig, dass sie ihr eigenes Glück dem Glück ihres Sohnes opferte und sagte, ich segne dich, ziehe in die Welt und werde San und tue deine Aufgabe als Sannyas. Die Segnung ist total wichtig von der Mutter. Das zeigt uns Chaitanya Mahaprabhu. Und er hat extra einen Namen, der Bhakta seiner Mutter heißt er. Es gibt so einen Namen. Diejenigen von euch, die sich mit Esoteria beschäftigt haben, und das sollen ja viele sein in unserem Schweizer Yatra, wissen von den Familienaufstellungen des Bert Hellingers. Also deine Schwester hatte mich darauf aufmerksam gemacht. Das ist sehr interessant. Ich will jetzt dafür keine Werbung machen. Ich denke, es ist auch, wenn ihr das Prinzip versteht, könnt ihr den Nutzen ganz einfach erfahren. Aber ich möchte trotzdem das erwähnen. Der hat da rausgefunden, das ist ein sehr religiöser Mensch, der Hellinger, dass viele, viele Probleme, die sich in einem Menschen ergeben, daran liegen, dass er verkorkste Beziehung zum Elternhaus hat. Verkorkst heißt, wie sagt man das, durcheinander geratene Beziehung hat. Das belastet einen Menschen ganz weit in seine Zukunft hinein. Und der hat also einen Weg gefunden innerhalb einer Psychotherapie, dass man seine Beziehung zu den Eltern wieder herstellt, indem man sich bei die Eltern einfach anerkennt und ihnen Respekt erweist. Ich selber hatte in meinem Leben eben durch Ramanandas Schwester davon gehört und war sehr, sehr skeptisch. Aber habe dann einfach darüber mal nachgedacht. Meine Eltern waren auch nie richtig zufrieden, dass ich Krishna bewusst wurde. Meine Mutter, als sie hörte, dass ich Sannyas geworden bin, war sehr böse auf mich, weil sie sich ein süßes Enkelkind von mir gewünscht hatte, was in diesem Fall jetzt nicht möglich ist. Und ich wusste das. Und ich habe dann gedacht, ja, die Matajis, die wollen immer Familien und so weiter, und habe mich darüber hinweggesetzt. Aber ich habe dann irgendwann mal einfach einen Versuch unternommen und habe mit meinen Eltern das bereinigt und habe gespürt, wie eine große, ich sage dazu mal, menschliche Kraft losging. Es ist eine Entsagung, Vater, Mutter manchmal mit Respekt zu begegnen, weil die so anders denken und so. Vielleicht auch sogar falsch denken. Kann auch, gibt es auch. Denn ich will hier. Aber es ist gut, wenn man grundsätzlich Beziehungen bereinigt. Das ist in der Gita. Es steht hier. Also es ist nicht meine Spekulation. Es ist eine Entsagung, Respekt dazu bringen zu Gott, den Halbgöttern, Brahmanas, dem spirituellen Meister und Höhergestellten wie dem Vater und der Mutter. Ich möchte euch sehr gerne eine Geschichte aus dem Mahabharata erzählen, die ich sehr gut finde. Ich habe da lange drüber nachgedacht, wie wichtig eben Segnungen von Höhergestellten sind. Es war zu Beginn der Schlacht von Kurukshetra. Die beiden Armeen standen sich schwer bewaffnet gegenüber und eine unglaubliche Spannung lag in der Luft. In den nächsten Minuten würde die größte Schlacht der Menschheit losgehen. Jeder war unglaublich angespannt. Wahrscheinlich mit einer Ausnahme, es macht mehrere Ausnahmen gegeben, aber mir ist eine ausgenommen. Bhima, der war total. Endlich sind wir hier. Manche Kshatriyas haben sich auch die Anspannung nicht merken lassen. Plötzlich, hört euch das an, zieht Yudhishthira seine Rüstung aus und läuft auf die andere Seite, wo die Kauravas, die seine Erzfeinde stehen. Oh no, sagt Bhima. Jetzt fängt er wieder mit damischen friedlichen Gesprächen an und aber er ist mein älterer Bruder. Ich muss ihm folgen. Auch Bhima zog sich die Rüstung aus, ging zähneknirschend. Ne? Arjuna, der gerade von Krishna überzeugt worden war, fürs Dharma sich ganz einzusetzen, was ist jetzt los, zog aber auch die Rüstung aus und ging mit seinen Brüdern über das Schlachtfeld. Yudhishthira ging geradewegs auf Bhishma zu und Bhima weinte schon. Jetzt wird er sagen, dass er nicht kämpfen wird zu Bhishma. Aber Yudhishthira hatte anderes im Sinn. Er ging zu Bhishma, verneigte sich mit Tränen der Ergebung vor ihm und sagte, Großvater, gebe uns die Segnung, dass wir mit dir kämpfen dürfen. Bhishma, der die Tradition wohl kannte, sagte, also wenn du mich nicht darum gebeten hättest, hättest du nicht mit mir kämpfen können. Du wärst einfach vernichtet worden, aber ja, ich segne dich, kämpfe gut. Yudhishthira sagte, Großvater, solange du auf deinem Streitwagen kämpfst und in dein Muschelhorn bläst, ist kein Sieg für die Pandavas zu erwarten. Gebe uns die Segnung, dass wir dich töten dürfen. Super, sagte Bhishma. So sei es. Für manche von euch ist es schwierig nachzuvollziehen und ihr werdet euch fragen, ob ihr in der richtigen Vorlesung gelandet seid. Das sind jetzt die Krieger unter sich. Die gehen nach anderen Kodexen um, als in unserer Gesellschaft das üblich ist. Hört geduldig zu, ihr werdet das Prinzip gleich verstehen. Dann ging Yudhishthira zu seinem Martial Art Guru. Wer war das? Dronacharya, richtig. Der hatte den Kauravas und Pandava Prinzen die hohe Kunst der Waffen beigebracht, der Waffenführung und der Moralkodexe, die auf einem Schlachtfeld einzuhalten sind. Und Yudhishthira fragte Dronacharya, du weißt, der Kampf ist unvermeidbar. Ja, sagte Dronacharya, das weiß ich. Gib uns die Segnung, dass wir mit dir kämpfen dürfen und dich besiegen dürfen. Oho, sagte Dronacharya. Oho, du fragst um vieles, Pandava Prinz. Du fragst um alles. Aber so sei es. Ich gebe dir die Segnung, denn das Dharma ist auf deiner Seite. Kämpfe und besiege mich. Ohne, wenn du nicht gefragt hättest, wäre es unmöglich gewesen, mich zu besiegen. Jetzt ist es möglich. Yudhishthira ging dann zurück, sammelte sich und gab das Signal. Und dann wurden in die Muschelhörner geblasen. Und dann ging etwas los, was von der Menschheit viel besungen wurde, weil es eigentlich etwas sehr Wichtiges ist. Etwas sehr lehrreich und berührend. So, es geht um Segnung hier. Segnung von Höhergestellten. Ich möchte noch eine weitere Segnung bringen. Wir haben von Eltern gesprochen, von Höhergestellten. Ich möchte jetzt von Brahmanas sprechen. Ihr wisst, dass Yudhishthira nach der Kurukshetra-Episode ein großes Opfer ausführte, das Rajasuya-Opfer, das ihn als den rechtmäßigen Kaiser über die gesamte Welt einsetzte. Dieses Opfer wurde vor, nicht nach dem Kurukshetra, sondern nach der, davor ausgeführt, merke ich gerade. Bhishma und Drona waren in diesem Rajasuya-Opfer beiseitgestellt als so Gastgeber. Die gingen nur von einem Gast zum anderen und fragten, ist alles in Ordnung? Fehlt es dir an etwas? Gibt es irgendwas, was nicht deiner Zufriedenheit entspricht? Und die sorgten sich denn darum. Duryodhana machte auch beim Rajasuya mit. Er war sehr materialistisch. Er wurde deswegen für die Finanzierungen eingesetzt und zählte das Lakshmi, das Geld. Nicht? Bhima, der ein geheimes Faible hatte fürs Kochen, war der Chefkoch beim Rajasuya-Opfer. Und so wurde ein wunderschönes Opfer gemacht, innerhalb dessen Krishna als die höchste aller Persönlichkeiten gepriesen wurde. Draupadi nun war für das, sagen wir mal, das leibliche Wohl der Gäste eingesetzt. In dem Opfer wurden sehr viel dargebracht zum Herrn des Universums, zum Purusha, zur höchsten Persönlichkeit. Und am Ende des Opfers schauten alle Anwesende, zu denen alle Weisen des Universums gehörten, auf eine Glocke. Zuerst voller Erwartung, dann voller Frustration und schließlich empört. denn die Glocke klingelte nicht. Wenn ein Opfer erfolgreich abgeschlossen ist, muss als Zeichen dafür, dass es erfolgreich ist, die Glocke klingeln, ohne dass ein Mensch sie angeschlagen hat. Das sind sehr wichtige kosmische Zusammenhänge, wo ein Yakya greift also ein in diese Zusammenhänge und das klingelt dann von selber. Ich weiß nicht, ob es bei eurer Hochzeit von selber eine Glocke geklingelt hat. Das wäre also gut, wenn das gewesen wäre. So, aber bei diesem Opfer war es nicht gut, es war ein Muss. Yudhishthira war völlig irritiert und sagte zu Krishna, Krishna, warum klingelt nicht die Glocke? Es war doch ein perfektes Opfer. Ah, sagte Krishna, eins fehlt noch. Die Segnung eines Vaishnavas. Eines Vaishnava-Brahmanas. Ohne dass der Vaishnava-Brahmana zufriedengestellt ist und seine Segnung ist, ist das Opfer unvollständig. Ihr müsst ein Vaishnava holen. Draupadi kochte also, die Glücksgöttin in Person. Es wurde dann, Bhima wurde ausgesandt und er fand einen Vaishnava, der da chantete und sagte, komm bitte mit mir und esse. Oh, ich habe gerade gegessen und ich habe gerade meine Fastperiode. Ach, nun rede nicht über Entsagung. Es geht um ein großes Opfer. Tu es für den König. Und der Vaishnava hatte überhaupt keine Inspiration, aber für wer? Yudhishthira natürlich. Oh ja, gut, ich komme. Dann kam der alte Vaishnava mit sich, kam ein riesiges Plate und aß. Alle schauten ganz angespannt auf die Glocke. Aber die Glocke klingelte nicht. Krishna fragte Yudhishthira, warum klingelt diese Glocke nicht? Krishna sagte, es gibt eine Person hier, die diesen Vaishnava respektlos behandelt hat. Wenn man nicht Respekt darbringt, kriegt man keine Segnung. Wer war das? Sagte Yudhishthira. Krishna sagte, es war Draupadi. Draupadi sagte, Yudhishthira sagt, wieso Draupadi? Draupadi ist sehr kultiviert und sie macht Vaishnavas. Ja, sagte Krishna, sie hatte so schön gekocht und der Vaishnava hatte das alles auf sein Plate genommen, dann die Töpfe ausgekippt, die wie nennt man das? Diese Kachuris? Ja, diese kleinen Töpfe? Diese Bowls nennt man das in der Hare Krishna Sprache. Gut. Hatte die Bowls also ausgekippt und hatte das dann so zermanscht. Weil es gibt so einen Essstiel, da nimmt man Reis und dann manscht man das Sabji so rein. Also er hatte alles durcheinander gemischt und hat es so gemanscht. Als Draupadi das sah, dachte sie, dieser unzivilisierte Knabe aus dem Wald. So sind die Segnungen nicht gegeben worden. Was müssen wir tun, sagte Yudhishthira, damit die Glocke klingelt, damit wir die Segnung eines Vaishnavas kriegen. Ja, sagte Krishna, holt auf neue diesen Vaishnava. Bhima ging also los und sagte, es ist Zeit zu essen. Oh, sagte der Vaishnava, ich habe jetzt gerade gegessen, das reicht für 2 Wochen für mich, ich habe so viel gegessen. Bhima sagte, bitte, lieber Vaishnava, es geht hier um ganz wichtige Dinge. Es ist so, dass du deine Segnung geben musst, damit das Opfer vollkommen ist. Und ach, Draupadi hatte so viel Respekt, hatte das so in den falschen Hals gekriegt und ist ja egal, wer jetzt der Respekt dir gegenüber ist noch nicht richtig dargebracht worden. Bitte komm und ess noch einmal und sei es nur ein bisschen und gib uns deine Segnung. Der vielleicht, das habe ich schon lange getan. Nein, sagte Bima, es ist zu kompliziert. Komm einfach und ess und sei zufrieden mit uns. Der Weichner, Bima nahm also den Weichner, und der Weichner saß wieder vor einem Teller, den Draupadi gekocht hatte. Draupadi stand ein bisschen in der Ferne diesmal. Der Weichner nahm das, wie es seiner Gewohnheit entsprach, und mischte das alles zusammen. Draupadi lächelte einfach, gut, es ist, warum nicht, so kann man auch essen. Daraufhin war der Weichner war sehr zufrieden über die Pandavas, segnete sich total, und dann plötzlich hörte man es. Kling, 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 ohne dass eine Hand daran gerührt wurde. Liebe Devotees, ich erzähle euch das nicht, um schöne Geschichten zu erzählen. Diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich natürlich sehr gerne Geschichten mache. Ich möchte einen ganz präzisen und wichtigen Punkt machen, den ich morgen noch weiter fortsetzen werde in dem zweiten Teil der Vorlesung. Unser Fortschritt im spirituellen Leben geschieht hauptsächlich durch Segnungen. Das ist ein ganz anderes Konzept als wir westliche Menschen, die in diesem Begriff, man würde theologisch dazu sagen, diesen Aktivitätsreligiosität oder Aktivitätsspiritualität stehen, kennen. Seht mal, im Westen denken wir, wenn ich das und dies und dies und dies und dies mache, dann klappt das auch mit meinem spirituellen Fortschritt. Oft wird auch so scheinbar gepredigt. Chante mehr Runden, mach mehr Service und so weiter. Diese Dinge sind auch wahr. Aber wenn du das nicht mit der Haltung tust, mit einer respektvollen Haltung, den Vaishnavas gegenüber, einer liebevollen Haltung, wird der Effekt nicht so groß sein. Du wirst niemals Segnung bekommen in deinem Leben, wenn du ein respektloses, verbissenes, leicht verletzbares Wesen in die Öffentlichkeit triffst. Als Vaishnavas müssen wir es lernen, zu respektieren. Ich fange jetzt erstmal an mit Höhergestellten. Es kann nicht angehen, dass wir Brahmanas oder weiter Devotees, die länger dabei sind, die Service machen, nicht respektlos behandeln. Wir müssen wesentlich vorsichtiger mit unserer Zunge und auch mit unseren Gefühlen umgehen, ne, diesen Devotees gegenüber. Du kannst nicht Bhakti im Herzen erreichen, wenn du nicht eine ganz demütige, dienende Haltung entwickelst. Ich habe einen Satz für euch mitgebracht. Möchtest du Recht haben oder möchtest du Segnung haben? Diese Frage muss man sich stellen. Ich will ihn nochmal wiederholen, den Satz. Möchtest du Recht haben oder möchtest du Segnung haben? Manchmal sehen wir mit unserem Verständnis, so muss es sein. Also die beiden Seiten dieser Handlung müssen links und rechts so sein und vorn und hinten so. So sehe ich das und so ist das richtig. Ich kann es beweisen. Ich habe meine Indizien. Besonders wenn wir unserem spirituellen Meister begegnen. Möchtest du Segen haben oder möchtest du Recht haben? Das ist eine wichtige Frage. Manchmal ist der spirituelle Meister in einer ganz anderen Logik als der uns im Augenblick zugänglichen. Ich weiß, ich hatte einmal einen Gottbruder, und damit möchte ich enden. Der hieß Purushottam. Der also felsenfest davon überzeugt wurde, dass die Menschen tatsächlich auf den Mond geflogen waren. Er las und hörte Prabhupads Aussagen, dass der Mond ein höherer Planet ist, also der Chandra Loka, und dass da, man kommt da nur durch Opferhandlungen hin und nicht durch Astronautik. Ja, nun hat er aber festgelegt an den wissenschaftlichen Fortschritt geglaubt und hat jetzt also einen Film mitgebracht und Prabhupada den Film gezeigt. Prabhupada, schau dir den Film an, wo gezeigt wurde, dass die ersten Menschen auf dem Mond gelandet waren. Wir warten mal auf die Übersetzung. Ist es klar? Did you understand? Nicht ganz, Citra. He was a little bit away. Well, it's Gopal Guru. Du schaffst es. Mehr rein. Okay, gut. Gut, es ist Gopal Kripa. So. Ihr wisst, ich habe meinen Rasa mit Gopal Kripa Prabhu. Man zeigte also Prabhupada diesen Film, wo der zeigte, wie die ersten Menschen angeblich auf dem Mond gelandet waren. Inzwischen glauben es 70% der Amerikaner nicht, dass die tatsächlich gelandet sind, will ich nur vorsichtshalber den ewig zweifelnden Geist sagen. Prabhupads Ansicht war damals jedoch unglaublich revolutionär, dass eben die Mondlandung im Filmstudio stattgefunden hatte. Purushottam zeigte Prabhupada also diesen Film und Prabhupada verband das mit einem Kopfrasur, war da oder nachdem der Film beendet war, der die Mondlandung zeigte, fragte Purushottam: So, Prabhupada, waren Sie auf dem Mond oder waren Sie nicht auf dem Mond? In dem Augenblick wurde gerade das letzte Haupthaar entfernt mit einer Shave-Maschine. Prabhupada lächelte erleichtert und sagte, sie waren nicht auf dem Mond. Das war also wie eine Tiefenbohrung auf den Nerv für Purushottam. Er ging danach in die Küche, um seinen Service weiterzuführen. Im nächsten Augenblick hörte man eine Riesenexplosion in der Küche. Purushottam zeigte sein verrauchtes Gesicht, um Luft zu schöpfen. Ihm war nämlich, als er die Gewürzsoße angerichtet hatte, die Chance, weil er abgelenkt war, so ein bisschen zu sehr an die Flamme gekommen und die Flamme war dann in das Ghee und die Gewürze gesprungen und dann war das so ein bisschen so leicht explodiert. Und das Purushottam seinem Kopf so aus der Küche zeigte, stellte Prabhupada lakonisch fest, Purushottam ist gerade auf den Mond geflogen. Hare Krishna. Das war also zu viel für Purushottam. Am nächsten Morgen war auf seinem, wo sein Schlafsack sonst gelegen hat, ein Zettel. Ich bin kurzfristig nach Amerika zurück. Ich habe eine wichtige Diskussion mit meiner Mutter zu führen. Das ließ sich also nicht aufschieben. Und wir haben nie wieder was von ihm gesehen. Manchmal kommt das vor, dass unsere Ansichten, wie die Ansichten von Purushottam, konträr verlaufen zu den Ansichten der Vaishnavas oder unseres spirituellen Meisters. Das kann vorkommen auch bei uns. Bei uns mag es nicht um den Mond oder Nichtmond gehen, aber um irgendein anderes Thema, an dem wir genauso verbissen hängen wie das. Aber ich möchte hier die Frage stellen, willst du die Segnung oder willst du Recht haben oder die Segnung haben? Das ist sehr wichtig, diese Frage zu stellen. Morgen werden wir sprechen über Segnung von anderen Höhergestellten. Heute wollte ich nur mal ansprechen, ein paar Beispiele geben aus der vedischen Tradition. Segnung bekommen wir dann, wenn wir der Person, die uns Segen erweist, also Höhergestellten, mit einer respektvollen Haltung begegnen. Eine nicht pushy Haltung, eine Haltung, wo wir tatsächlich Segnung anstreben. Sehr, sehr wichtig. Lasst uns keine Illusion darüber haben. Im Kali Yuga ist es schwierig für uns, diese demütige und respektvolle Haltung aufzubringen. Es ist eine Entsagung. Aber eine Entsagung, die wichtig ist. Krishnadas Kaviraj, der Autor des Chaitanya Bhagavats, spricht über diese Segnung von den Vaishnavas in einem wirklich ergreifenden Shloka. Er sagt: Ich bin jetzt zu alt geworden und ich bin durch Gebrechlichkeit gestört. Wenn ich schreibe, zittern meine Hände. Ich kann mich nicht an alles erinnern, noch kann ich richtig sehen oder hören. Dennoch schreibe ich. Und das ist ein großes Wunder. Ich bringe Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu meine respektvollen Ehrbietung dar. Durch seine Gnade, seine Segnung, kann selbst ein Lama einen Berg überqueren und ein Stummer die vedischen Schriften vortragen. Segnungen sind so wichtig, meine lieben Devotees. Und um Segnung zu bekommen, müssen wir die Entsagung lernen, unseren Respekt Höhergestellten darzubringen, ihm mit Achtung zu begegnen und nicht mit einem Recht haben wollen zu begegnen. Hare Krishna. Das ist der erste Teil meiner Vorlesung. Morgen kommt der zweite Teil. Wir werden lernen, Segnung von Vaishnavas zu bekommen, wie das geht, was für Schwierigkeiten dabei manchmal sind. Ihr kennt bestimmt einige Schwierigkeiten selber. Wir werden über Segnung sprechen in Bezug auf Krishna, dass Krishna uns seine Segnung gibt. Wir werden auch über die Segnung sprechen, die uns der Heilige Name geben kann. Und schließlich möchte ich mich in einen ganz schwierigen Bereich hineinwagen, wenn ihr mir eure Segnung gibt, nämlich Segnung von gewöhnlichen Menschen. Werden wir auch drüber hören. Das ist ein schwieriger Bereich. Ich habe schon ein Shloka, aber ich muss da ein bisschen drüber nachdenken, weil es eben auch ein schwieriger Bereich ist. Jetzt an dieser Stelle könnte ich mir gut vorstellen, dass einige Fragen da sind, aber ich möchte euch bitten, mir zu verzeihen. Wir haben noch ein wichtiges vorbereitendes Treffen zu machen, und damit es nicht zu spät wird, werden wir hier dann enden und morgen früh geht's weiter und so weiter. Alles Liebe und Gute. Srila Prabhupada ki jai, Shishi Gonitai ki jai, Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi ki jai, Gaur Premanandi, Hari Hari Bol.